Deutschlandfunk. Der Tag.
Rechter Terror ist schlimm und unerträglich. Überall völlig klar. Und dennoch, hier in Deutschland ist rechter Terror besonders schlimm und besonders unerträglich. Denn wir haben nun mal eine besondere Verantwortung. Horst Seehofer hat es nach dem Anschlag in Halle, wie ich finde, gut auf den Punkt gebracht.
Die Bundesrepublik Deutschland hat einen Schwur gegenüber der ganzen Welt abgegeben. Nie wieder.
So, und trotzdem sind die Kriminalbehörden hier im Kampf gegen rechts zurzeit im Rückstand. Das wollen sie jetzt ändern. Wie? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über Deutschlands teuren Strom, der jetzt noch einmal teurer wird. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 15.10.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Gudula Geuter, unsere V-Person im Hauptstadtstudio, ist in der Leitung. Hallo Gudula.
Hallo.
Gudula, mir ist ein Satz bzw. ein Vergleich aus einem Beitrag von dir besonders im Gedächtnis geblieben. Der lief heute Morgen bei uns in der Frühsendung. Und zwar, dass die Kriminalämter fast 700 islamistische Gefährder führen, aber nur 43 Gefährder da im Gegensatz dazu aus dem rechtsextremistischen Milieu. Ist das der Status quo im Kampf gegen den Rechtsterrorismus tatsächlich?
Also es ist der Status quo im Umgang mit den Gefährdern. Und dazu sage ich jetzt einfach mal das, was man im Hörfunk nicht tun soll, nämlich noch ein paar Zahlen. Die Hälfte der Rechtsextremisten in Deutschland gilt als gewaltbereit. Das heißt, diese Hälfte sind 12.700 Leute. Jetzt kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder, der bereit ist, auch mal zuzuschlagen, auch einen Anschlag planen würde. Also Gefährder ist ja was anderes als jemand, der mal gefährlich wird, sondern das ist ja eine Kategorie wirklich von Leuten, denen man zutrauen würde, so eine schwere Gewalttat zu begehen. Das heißt, diese Zahl sagt dafür eigentlich nicht viel. Sie sagt nur, das Potenzial der Leute, auf die man gucken müsste, erstmal ist eigentlich schon relativ groß. Und das, was eben jetzt interessant ist im Vergleich mit dieser Zahl, so gut 690 sind es wohl oder um die 690, sogenannte Gefährder im Bereich Islamismus, ist eben, dass man bei den Rechtsextremisten bisher völlig anders hingeschaut hat. Es gibt regelrechte Programme, Instrumente, die beide haben, Bundesamt für Verfassungsschutz und BKA, um bei Islamisten näher drauf zu gucken. Da nimmt man eben bestimmte Merkmale, wie sich Leute verhalten, welches Umfeld Leute haben, wie sie sich bewegen. Und beide, also beim Verfassungsschutz heißt das Bending, beim BKA heißt es Radar. Und das muss aber natürlich angepasst werden. Das kann man nicht eins zu eins von einem Islamisten auf einen Rechtsextremisten übertragen. Und das muss aber jetzt auch erstmal angepasst werden. Und zumindest im Bundeskriminalamt wird das wohl auch noch dauern, weil man da eben erstmal wirklich untersuchen muss, was sind eigentlich so Elemente, die einen raten lassen, dass ein Rechtsextremist eben möglicherweise in so eine Kategorie fällt. Und daran sieht man eben, dass man, wie anders man bisher damit umgegangen ist. Es hat auch BKA-Präsident Münch gestern gesagt, die Zahl wird voraussichtlich steigen, einfach deswegen, weil man jetzt genauer hinguckt. Also das heißt, dass erstmal auch die beiden Behörden austauschen, die Leute, die ihnen besonders wichtig sind und da vielleicht nähere Erkenntnisse haben. Aber auf jeden Fall ist das jetzt die Priorität, dass man erstmal wirklich die einzelnen Personen anguckt.
Aber dass man bei den Islamisten seine Pappenheimer, um das mal etwas salopp zu formulieren, kennt. Und bei den Rechtsextremisten kennt man sie eigentlich noch gar nicht.
Nein. Oder also zumindest. Es ist natürlich gleichzeitig schon auch so, dass in der islamistischen Szene, das wissen wir ja auch, das haben wir ja auch mit Anschlägen erlebt oder versuchten Anschlägen, dass man da auch nicht alle kennt. Also es ist ja nicht so, dass man das eine jetzt ausgeleuchtet hätte, das andere nicht. Es ist ja schon auch so, dass eben wirklich auch die Behörden besonders gefordert waren durch Islamismus vorher. Es ist ja nicht so, dass da jetzt sie keine Lust gehabt hätten, dahin zu gucken.
Okay, ich höre schon, du beantwortest ja schon fast die nächste Frage, die ich stellen wollte. Jetzt stelle ich sie trotzdem. Es gibt ja zwei Theorien. Entweder man ist freundlich und sagt, die Behörden haben das Thema einfach nur nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, trotz NSU, weil sie eben eingebunden waren im Kampf gegen den Islamismus. Oder waren sie teilweise wirklich, das ist die negative Formulierung, auf dem rechten Auge auch ein bisschen blind?
Also es fällt auf, dass Landeskriminalämter sehr unterschiedlich mit diesen Gefährderzahlen umgehen. Es kann aber natürlich auch daran liegen, dass es verschiedene Szenen sind in verschiedenen Ländern. Aber ansonsten stimmt wohl beides ein bisschen. Aber es war eben tatsächlich auch so, dass die Gefährdung im islamistischen Bereich tatsächlich hoch war. Und es ist ja auch so, dass man im Rechtsextremismus einiges eingerichtet hat. Man hat dieses Analysezentrum und Abwehrzentrum in Köln eingerichtet, wo es auch um Rechtsextremismus geht, wo man eben gerade solche Fallanalysen machen kann, wie das, was eben jetzt auch Bundesverfassungsgericht und BKA verstärkt vorhaben. Man hat gefährdete Dateien überhaupt mal eingerichtet und so. Also man hat nicht hingeschaut, aber es ist sicherlich so, dass mit dem Amtswechsel erstmal Thomas Haldenwang da anders drauf schaut. Und der Hintergrund muss aber nicht nur persönliche Präferenz sein, sondern es ist natürlich auch so, dass mit diesen verschiedenen terroristischen Anschlägen, die wir international in dem Bereich hatten, Breivik, dann Christchurch, das heißt, das ist ja auch ein internationales Phänomen, das in dieser Ausprägung schon was Neueres ist. Jetzt gab es in Deutschland schon seit Jahrzehnten Oktoberfest, es gab dann NSU und so weiter. Aber das, worüber wir jetzt reden, diese Art der nicht vernetzten Vernetzung, dieses Bälle, die sich im Internet anstoßen, um immer weiter in so eine radikalisierende Schwingung zu kommen, ohne dass sich die Leute wirklich kennen und so weiter. Dieses Phänomen, das eben vielleicht auch in Halle jetzt so ein bisschen dahinter steckte, das ist doch relativ neu. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wohl tatsächlich auch das, was in Chemnitz passiert ist, diese Breite des Zusammenschlusses von fast noch bürgerlicher Mitte und Rechtsextremismus, die da passiert ist, dass auch das ein Warnsignal war, sodass seitdem zumindest der Verfassungsschutz da nochmal ganz besonders hinschaut. Und dann natürlich der eigentliche Punkt, wo der Hebel dann wirklich allgemein in allen Behörden auch nochmal umgelegt wurde, das war der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten.
Walter Lübcke. Okay, du sagst, es wird jetzt glaubwürdig gegengesteuert.
Man fängt an jetzt. Also man fängt an, das nochmal sehr verstärkt zu tun. Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis da die Instrumente aufgebaut sind.
Okay, welche Instrumente werden das sein? Zeichnet sich da schon was ab?
Also das eine ist, dass auf die Personen schauen, was ich eben gesagt habe.
Genau.
Da kann man schnell zusammenarbeiten, diese Instrumente zu entwickeln. Wie gesagt, das wird aber echt dauern. Dann ist eine Sache, über die wir vielleicht auch nochmal reden, ein Instrument, das sich vor allem das Bundeskriminalamt wünscht, nämlich dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erweitert wird. Das heißt, dass Anbieter nicht mehr nur löschen müssen, sondern auch melden müssen, sodass eine Strafverfolgung möglich wäre. Und dafür soll auch auf jeden Fall im BKA eine Zentralstelle geschaffen werden für mögliche Meldungen. Ob es diese Verpflichtung gibt, ist offen. Wenn es die gäbe, dann würde es sicherlich auch eine ganze Weile dauern, bis man dafür die Infrastruktur aufgebaut hätte, weil dann muss man mit massenhaften Meldungen im Zweifel rechnen.
Ja, okay, angenommen, jemand hetzt, machen wir direkt einen Beispiel. Jemand hetzt bei Facebook, na, gibt rechte Hetze von sich. Das müsste nicht nur gelöscht werden, sondern das müsste dann den zuständigen Behörden gemeldet werden. Und was passiert dann? Ist dann ein Gefährder oder?
Nein, überhaupt nicht. Also erstmal hängt es davon ab, was Hetze ist. Also eine bloße Beleidigung wäre derzeit die Frage, ob das meldepflichtig, also die wäre derzeit nicht meldepflichtig im Zweifel. Also das, was zumindest Justizministerin Christine Lambrecht bisher in den Raum gestellt hat, da geht es um Offizialdelikte. Das heißt Delikte, die der Staatsanwalt ohnehin verfolgen muss, ohne dass das Opfer Strafanzeige erstattet, Strafantrag. Und das heißt, das wären Volksverhetzung. Also das wäre wirklich die große Kategorie der Hetze. Was allerdings ja tatsächlich immer noch oft genug vorkommt. Auch das ist ja noch einiges. Und dann steht eben tatsächlich auch im Raum, da gibt es Forderungen aus der Union, hat das Präsidium gerade beschlossen, dass man schwere Formen von Verleumdung und Beleidigung eben auch darunter fassen würde. Dass man da den Strafantrag des Opfers nicht mehr bräuchte. Und dann wird es schon noch mal sehr viel mehr. Derjenige ist dann nicht Gefährder. Gefährder ist eben eine Prognose, eine Risikoeinschätzung für die Zukunft, ob jemand möglicherweise Anschläge begeht im Prinzip. Aber es wäre einfach das ganz normale Strafverfahren. Das heißt, man braucht vorher irgendein Delikt, das im Raum steht, wie eben zum Beispiel Volksverhetzung oder Mordaufruf. Und dann würde einfach ein Strafverfahren eingeleitet. Und da ist es auch so, dass das Bundeskriminalamt sich jetzt vorgenommen hat, das verstärkt zu tun oder überhaupt verstärkt auch einzusteigen in so Strukturermittlungsverfahren, um mehr selber zu wissen über die Szene, aber auch um den Verfolgungsdruck aufzubauen. Weil es ist völlig klar, dass man dieser ganzen Hetze, die da stattfindet, im Netz nicht Herr werden kann. Die können nicht alles verfolgen. Und man erhofft sich wohl, dass man zumindest so ein bisschen das Zeichen setzt, das ist nicht normal und dass dadurch sich einfach das Klima verschiebt nochmal. Mhm.
Aber es geht um mehr Überwachung des Internets.
Das ist zum Teil nochmal eine andere Frage. Es geht also erstens, ja, der Verfassungsschutz will, wenn man so will, mehr Streife laufen im Internet. Das ist auch eine Art der Überwachung.
Das ist ein schönes Bild, das habe ich gut verstanden.
Ja. Das darf im Übrigen der Verfassungsschutz unter bestimmten Umständen auch in geschlossenen Foren. Das darf das Bundeskriminalamt nicht. Das Bundeskriminalamt darf das nur im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, wenn wirklich die Schwelle überschritten ist, dass man verdeckte Ermittler einsetzen kann und so weiter. Das ist eine völlig andere Kategorie. Man will jetzt mit dieser Meldung, wenn das mal gesetzt werden sollte, was offen ist, mit dieser Meldung durch die Provider würde natürlich auch mehr Überwachung stattfinden. Das wäre aber nicht durch den Staat, sondern durch Private. Das ist der Punkt, der dabei vor allem umstritten ist, dass man Privaten die Macht an die Hand gibt und auch die Verantwortung an die Hand gibt. Ob das richtig ist, ob das nicht der Staat selber machen muss im Prinzip. Ja. Und es geht dann daneben, neben solchen Fragen, um ganz klassische Überwachungsfragen. Da geht es um vor allem für den Verfassungsschutz, die anderen haben es schon, um Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ, Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Das heißt, auf das Gerät gehen, bevor verschlüsselt wird, sodass man, wie Sicherheitsleute sagen, sodass man wie vorher auch Telefonate mithören kann. Während die Gegner oder diejenigen, die das kritisch sehen, sagen, das ist was völlig anderes, weil man eben auf das Gerät gehen muss. Und das sind wirklich die klassischen umstrittenen Überwachungsthemen, vor allem eben diese Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ, die das Bundesinnenministerium gerne in das Verfassungsschutzgesetz geschrieben hätte. Die SPD war bisher dagegen. Wie im Moment die Verhandlungen laufen, ist nicht ganz klar.
Also es geht wieder darum, dass die Freiheit im Netz und in der Kommunikation ein Stück weit eingeschränkt werden soll, beziehungsweise die Bürgerrechte, auch Einschränkung der Bürgerrechte als Konsequenz aus Halle und als Konsequenz aus Lücke.
Diese Vorschläge für das Verfassungsschutzgesetz sind viel älter.
Ja, die, dass sie immer wieder auf dem Tisch sind, das ist klar, diese Vorschläge.
Genau.
Aber dass das jetzt tatsächlich realistisch wird.
Ja, ich weiß noch nicht, ob das durchkommt oder nicht. Es kann sein, dass sich der Diskurs verschiebt. Bisher ist das noch nicht klar. Es ist also eigentlich die Frage, wie die SPD sich verhält. Was relativ klar ist, ist, dass sie eben beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz Veränderungen will. Übrigens auch die Grünen sagen, da muss was geändert werden. Das geht dann auch in die Frage rein, welche Plattformen da überhaupt reagieren müssen, ob das möglicherweise auch Gaming-Plattformen sind und Ähnliches. Da hat die SPD bisher sozusagen Entgegenkommen gezeigt, auch schon vor Halle, aber in Reaktion wohl vor allem auf den Mordfall Lübcke. Ob das jetzt hier der Fall ist, ist noch nicht klar. Und damit ist insgesamt auch noch nicht klar, ob man sagen kann, als Konsequenz aus Halle gibt es jetzt wieder mal diese, wie es immer so schön heißt, Slippery Slope. Also gibt es eben noch mal, wie es häufiger nach schlimmen Taten ist, dass sich dann die Sicherheitspolitik verändert. Das ist hier noch nicht durch, ob das der Fall sein wird oder nicht. Was klar ist, ist, dass ganz anders hingeschaut werden soll, was vielleicht jetzt auch eher durchkommt, als das vorher der Fall sein wird. Das heißt, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel viel mehr Personal kriegt. Das wird wahrscheinlich jetzt leichter durchgehen als vorher, wobei mehr Personal hätte er auch vorher schon gekriegt. Aber wie es mit diesen ganz klassisch umstrittenen Fragen sind, das ist noch nicht raus.
Okay, jetzt hast du mir trotzdem noch einen letzten Knochen hingeworfen. Da beiße ich trotzdem jetzt nochmal zu. Und zwar hast du Gaming-Plattformen ins Spiel gebracht. Und genau. Ich denke natürlich sofort an Horst Seehofer. Die Diskussion, die jetzt seit einigen Tagen in der Welt ist, der Bundesinnenminister, der gesagt hat, man müsste die Gamer-Szene mehr in den Blick nehmen. Ich habe sogar den O-Ton hier vorliegen. Warte mal, ich kann mal kurz einspielen.
Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Also, das hat
eine
Horst
unglückliche Seehof, Bemerkung.
Hat er gesagt bei den Kollegen der ARD. Du sagst auch schon eine unglückliche Bemerkung. Seine Parteikollegen, die sehen das offensichtlich genauso, namentlich der CSU-Chef Markus Söder oder auch die Staatssekretärin für Digitales im Bundesverkehrsministerium Dorothee Bär. Warum unglücklich? Warum ist das so falsch, was er da gesagt hat? Oder unglücklich, um mal bei der Formulierung zu bleiben?
Es gibt ja zwei Sachen, die man besprechen kann im Zusammenhang mit Gaming-Plattformen. Das eine ist die viele Jahre alte Killerspiel-Problematik. Und darauf, so klingt das ja.
Kennen wir schon aus Erfurt, das Massaker von Erfurt.
Ja. Und da ist auch Seehofer nicht der Einzige. Armin Schuster, Innenpolitiker, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, hat auch gesagt, man sollte Spiele, bei denen es darum geht, Menschen abzuschießen, verbieten und Ähnliches. Das geht also genau auch in diese Richtung. Und das ist aber eigentlich nicht das, was die Sicherheitsbehörden wollen, wenn es um Gaming-Plattformen geht. Denen geht es um etwas ganz anderes, was bei Horst Seehofer bei anderen Äußerungen auch anklingt, sodass das möglicherweise wirklich einfach unglücklich war. Nämlich, dass die Kommunikation gerade, die Sicherheitsbehörden sagen möglicherweise auch wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, sich verschiebt, dass da, wo mehr gelöscht wird, wo mehr beobachtet wird, im offenen Netz sozusagen, Leute nicht mehr die schlimmen Verabredungen treffen, sondern sich das teilweise verschiebt in Chats oder in Arten der Kommunikation auf Plattformen, die einfach dafür genutzt werden, Gaming-Plattformen, und dass man da auch hinschauen können muss. Nun hatte das früher auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz einen Grund, dass man die nicht mit reingenommen hat, weil das natürlich auch eine Infrastruktur voraussetzt, sowas zu überwachen, weil man Ansprechpartner braucht, weil man dafür überhaupt eine gewisse Größe braucht. Es dürfen keine anonymen Betreiber solcher Plattformen sein und Ähnliches. Und deswegen hat man die bewusst vorher rausgelassen, diese Plattformen. Und die Frage ist jetzt, ob man die ins Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit reinnimmt. Die Frage ist außerdem auch, ob der Verfassungsschutz seine Bemühungen da verstärkt, wofür es das Gesetz nicht bräuchte. Und anderes, das ist das, worauf es wohl, soweit Sie das erzählen, es vor allem den Sicherheitsbehörden ankommt.
Gudula, vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Nirgendwo sonst in Europa sind die Strompreise so hoch wie in Deutschland. Und es wird aller Voraussicht nach noch teurer. Und das hat auch mit der Energiewende zu tun. Der Grund ist nämlich die EEG-Umlage, also die Umlage für das Erneuerbare Energiengesetz. Die soll 2020 um mehr als 5% steigen. Das sind dann 6,76 Cent pro Kilowattstunde, die nochmal auf den Strompreis oben draufgeschlagen werden. Theo Gehrs im Hauptstadtstudio ist unser Zahlenexperte und unser Wirtschaftsexperte. Theo ist jetzt in der Leitung. Hallo Theo.
Moin Philipp.
Wir fangen ganz von vorne an, würde ich sagen. Erklär doch erstmal das Erneuerbare Energiengesetz. Wurde, glaube ich, zu Zeiten von Rot-Grün erschaffen, um erneuerbare Energien zu fördern. Was genau ist das?
Ja genau, es stammt noch aus rot-grünen Zeiten und es ist im Grunde das Fördergesetz für Ökostrom und damit auch das, möglicherweise das wichtigste Gesetz für die Energiewende. Das Prinzip ist im Prinzip ganz einfach, die Ökostromerzeuger, also die Besitzer einer Windturbine oder auch die privaten Hausbesitzer, die so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die erhalten ja für den Strom, den sie einspeisen, eine feste Vergütung, 20 Jahre lang, einen Fixpreis. Und die Netzbetreiber, die den Strom abnehmen, die verkaufen diesen Strom, diesen Ökostrom an der Börse zum Marktpreis. So, und jetzt weiß jeder, die Vergütungen, die da 20 Jahre lang garantiert wurden, vor allem die Vergütungen, die so vor 7, 8, 9 Jahren abgeschlossen wurden, die sind wesentlich höher als die Börsenpreise. Und diese Differenz zu den Marktpreisen an der Börse, die wird über die EEG-Umlage abgedeckt. Das sollte anfangs dazu dienen, dass überhaupt die Leute anfingen, Windturbinen und Photovoltaikanlagen zu bauen, aber inzwischen ist daraus ein Milliardengeschäft geworden.
Und das Milliardengeschäft, das machen dann die, die eben so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, weil sie einfach ihren Strom teurer verkaufen können als zu üblichen Marktpreisen.
Das lohnt sich in der Tat. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, so eine Anlage war damals nicht gerade billig, aber eine Rendite von 7-8%, die war schon drin und ist es auch heute noch, wenn man sich die Investitionskosten nimmt und dagegen rechnet, was man dann im Jahr an Stromerlösen aus dem Stromverkauf bekommt. Aber wie gesagt, heute ist es eben so, dass der 15. Oktober ist und das ist bei diesem Geschäft sozusagen immer der Tag der Wahrheit, denn am 15. Oktober wird immer die neue EEG-Umlage bekannt gegeben fürs nächste Jahr.
Und die bemisst sich daran, wie viel eben dann die Netzbetreiber, ja, wie zu welchem Preis sie den verkaufen können, den Strom, den sie zur Verfügung haben.
Genau, die kalkulieren das im Voraus fürs kommende Jahr. Und wenn wir mal auf 2020 blicken, dann haben wir ungefähr folgende Rahmenbedingungen, Philipp. Die Netzbetreiber erwarten zum einen, dass wir nächstes Jahr etwa 4% mehr Ökostrom haben werden als dieses Jahr, weil neue Anlagen zum Beispiel ans Netz gehen.
Heißt, es ist mehr Strom auf dem Markt.
So, die kommen zu diese 4%, diese neuen Anlagen, die kommen zu den Windparks, Biogasanlagen, den Solarparks und auch den kleinen PV-Anlagen auf privaten Hausdächern noch dazu. Und die Netzbetreiber kalkulieren, dass sie für den ganzen Strom, den sie da abnehmen müssen, dass sie dafür 33,6 Milliarden Euro zahlen müssen. Sie rechnen zweitens damit, dass sie diesen Strom, den sie da kriegen, aber nur für 9 Milliarden Euro an der Börse losschlagen können. Das heißt, wir haben Förderkosten beim Ökostrom von 24,6 Milliarden Euro, kann man leicht ausrechnen. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das ist die EEG-Umlage. Das heißt, wir zahlen mit unseren 6,76 Cent, wie du gerade gesagt hast, pro Kilowattstunde, kommen dann diese 24,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr zusammen.
So, dann komme ich jetzt mit meiner Milchmädchenrechnung. Wenn immer mehr Strom auf dem Markt ist, weil es immer mehr erneuerbare Energien gibt. Das ist ja per se erstmal gut. Wir wollen ja mehr erneuerbare Energien. Warum sagt man dann nicht, okay, schalten wir ein Kohlekraftwerk ab?
Das passiert ja. Und wir schalten auch Atomkraftwerke ab. Das ist ja im Grunde die andere Seite der Medaille bei der Ökostromförderung. Die Leute sagen, oh, die Förderung ist so teuer, 24,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, mehr Ökostrom im Netz heißt zum Beispiel weniger Atomstrom und damit weniger Risiko und heißt auch weniger Kohlestrom. Und das ist gut fürs Klima.
Ist es denn so, dass Ökostrom tatsächlich immer noch teurer ist als Atomstrom oder Kohlestrom?
Bei den Anlagen, die heutzutage ans Netz gehen, muss man ehrlicherweise sagen, dass sowohl Strom aus Photovoltaikanlagen, also Solarstrom, als auch Windstrom aus Windturbinen jetzt mittlerweile durchaus zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden kann. Das war vor 7, 8, 9 Jahren natürlich ganz anders. Ich sag dir mal ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe mir damals auch eine Photovoltaikanlage auf mein privates Hausdach bauen lassen und ich habe damals einen Vertrag abgeschlossen mit meinem Netzbetreiber. Der zahlt mir für jede Kilowattstunde fast 40 Cent, die ich produziere. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, weil ich so früh, also vor 10 Jahren, so eine Anlage gekauft habe, habe ich damals auch entsprechend für die Anlage latzen müssen, um es mal salopp auszudrücken. Das heißt, die war damals sehr teuer. Und trotzdem rechnet sich das Geschäft. Seitdem sind die Vergütungen sehr stark runtergekommen und heutzutage bekommt jemand, der eine Photovoltaikanlage baut, vielleicht noch 4 Cent die Kilowattstunde und für Windkraft gibt es vielleicht 6 Cent die Kilowattstunde, aber nicht mehr 20 Cent oder mehr.
Ist die EEG-Umlage also Fluch und Segen zugleich? Segen zum einen, weil sie dafür sorgt, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, weil so findige Leute wie du sich eine Photovoltaikanlage kaufen und zum anderen, weil so weniger findige Leute wie ich dafür mit hohen Strompreisen dann zahlen?
Naja, ich meine, es ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir keinen Atomstrom mehr haben wollen und es ist auch ein gesellschaftlicher Konsens, den haben wir gerade vor ein paar Monaten festgezurrt, dass wir auch aus der Kohle aussteigen wollen. Insofern muss ja der Strom irgendwo anders herkommen und das ist eben das, was wir Energiewende nennen. Das ist jetzt erstmal so entschieden. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, Philipp, es gibt bei dieser Ökostromrechnerei, um es mal so auszudrücken, immer Gewinner und Verlierer. Es gibt auch mittlerweile große Stromkonzerne, RWE beispielsweise, die ganz massiv in die Erzeugung von Ökostrom eingestiegen sind. Die profitieren jetzt von diesem System genauso wie so ein kleiner Krauter wie ich, der da so eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat.
Das heißt, was machen wir mit der EEG-Umlage?
Sie wird im Moment erstmal weiterlaufen, aber sie wird in den nächsten Jahren sinken. Denn das Problem, weswegen wir auch diese Irrsinnssumme von über 24 Milliarden Euro im Jahr für diese Ökostromförderung aufbringen müssen, das Problem sind ja die Altanlagen. Das ist so eine Anlage, wie ich sie habe, die eben 20 Jahre lang diese relativ hohen Strompreisvergütungen bekommt und die aufgebracht werden müssen. Aber nach 20 Jahren ist natürlich damit Schluss. Und es wird so ab 2021, 2022 losgehen, dass dann die ganz frühen Anlagen Schritt für Schritt aus der Förderung herausfallen, weil dann die 20 Jahre rum sind. Und das wird sich so über die Zeit bis 2030 ungefähr hinziehen. Und dann wird es, weil eben die teuren Anlagen rausfallen und weil eben neue Anlagen, die hinzukommen, nur noch 5 oder 6 sind, also wesentlich preiswerter den Strom produzieren können, sinkt natürlich auch der Bedarf, den wir über die EEG-Umlage aufbringen müssen. Denn wenn die Photovoltaikanlage den Strom für 4 Cent produziert und mehr kriege ich auch nicht von meinem Netzbetreiber und der kann sie für 2 Cent oder für 3 Cent an der Börse noch verkaufen, dann ist natürlich der Deckungsbedarf, den man da reinholen muss, wesentlich kleiner als heute. Mhm. Hoffe, ich habe es richtig erklärt.
Ich habe es total verstanden und das will was heißen. Sind die anderen Länder denn einfach nur langsamer beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Oder woran liegt es, dass dort der Strompreis deutlich günstiger ist? Mit welchen Methoden gehen die voran?
Also das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wenn du jetzt beispielsweise über den Rhein nach Frankreich blickst, dann wissen wir alle, Frankreich
die bauen Atomkraftwerke,
Die bauen Atomkraftwerke und nach meinem Dafürhalten rechnen sie sich da im Grunde die Sache schön, weil sie nämlich die im Grunde unkalkulierbaren Kosten, die auch die Franzosen irgendwann mal schultern müssten für ein Endlager und für die Bewachung des radioaktiven Mülls, der muss ja tausende Millionen Jahre irgendwo sicher verwahrt werden, die werden natürlich im Moment nicht so richtig, glaube ich, auch nicht in Frankreich, in die Kostenkalkulation mit eingezogen, sodass Atomstrom mit 2-3 Cent optisch billig ist. Aber wenn man die Vollkosten nehmen würde, also wenn man wirklich alles rechnet, was kostet es, 1000 Jahre lang ein Atommülllager zu bewachen, dann würde der Strom auch aus Atomkraftwerken, glaube ich, deutlich teurer als so, wie er im Moment kalkuliert wird.
Die sogenannten Zukunftskosten sozusagen, die fehlen dann immer in der Richtung. Und jetzt wollte ich dich schon verabschieden, du bist also der Problembär mit deiner Altanlage auf der, aber bist du gar nicht.
Ich habe eigentlich ein gutes Gewissen, weil ich habe die Energiewende vorangetrieben. Aber es ist klar, in, sagen wir mal, 10 Jahren ungefähr fällt auch meine Anlage aus der Förderung. Und dann muss ich mir natürlich was überlegen. Dann kann ich mir entweder einen neuen Abnehmer für meinen Solarstrom suchen, der dann natürlich nicht mehr 38 Cent die Kilowattstunde zahlt, sondern natürlich deutlich, deutlich weniger. Aber dann ist natürlich auch meine Photovoltaikanlage längst abbezahlt. Es kann aber auch sein, dass ich mir ein schickes E-Mobil bis dahin gekauft habe und dann kann ich von meiner Solaranlage auf dem Dach mein Auto volltanken.
Ach, das ist eine schöne neue Zukunftsperspektive, die mir gefällt. Ich glaube, so können wir aus dem Gespräch gut rausgehen. Vielen Dank, Theo.
Gern geschehen. Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute mit Der Tag im Deutschlandfunk. Die neue Folge morgen um 17 Uhr kommt dann von Ann-Kathrin Büsker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Philipp May ist mein Name. Bis bald und tschüss.